Die Feste des Alten Testaments sind mehr als historische Rituale, sie sind heilsgeschichtliche Bilder, die auf Christus und das Leben der Gemeinde hinweisen. In den heiligen Zusammenkünften wird nicht nur individueller Frieden gesucht, sondern eine gemeinsame Ruhe und Freude vor Gott gefeiert. Welche geistliche Bedeutung tragen Sabbat, ungesäuertes Brot und die Erstlingsfrüchte für uns heute, und wie prägt diese Linie unser gemeinschaftliches Leben und persönliches Glaubenswachstum? Sabbat, die gemeinschaftliche Ruhe vor Gott. Die Festordnung in 3. Mose legt den Sabbat nicht als einen privaten Rückzugsort, sondern ausdrücklich als eine versammelte, heilige Zusammenkunft an. So heißt es deutlich: 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für den Herrn in all euren Wohnsitzen. Diese Wendung betont, dass das Innehalten vor Gott in erster Linie ein korporatives Geschehen ist. Die Gemeinde versammelt sich, um gemeinsam vor dem Herrn zu treten und in seiner Gegenwart zu ruhen. Das wöchentliche Fest, der Sabbat, ist ein Zeichen der Ruhe, die die Erlösten mit Gott und miteinander genießen. Diese Ruhe und dieser Genuss sind nicht individuell, sondern gemeinschaftlich. Die theologische Deutung dieser gemeinschaftlichen Ruhe führt tiefer: Sabbat ist eine Form, in der die Leiblichkeit der Gemeinde sichtbar wird. Ruhe und Genuss Gottes sind nicht nur individuelle Erfahrungen, sondern werden durch das Miteinander bestätigt, gepflegt und sichtbar gemacht. Wenn Gottes Volk als Leib zusammenkommt, erhält die persönliche Beziehung zum Herrn eine gemeinsame Farbe, das stille Innehalten wird zum gegenseitigen Dienen des Ansehens Gottes halber. Aus dieser Perspektive ist geistliche Erholung nicht primär ein Abbruch von Beschäftigung, sondern ein gemeinsames Vorgottsein, das die Identität des Volkes formt. Im Blick auf Leben und Gottesdienst bleibt die Einladung zur Sabbatruhe ermutigend. Die Gemeinschaft darf lernen, dass echte Erneuerung in der gemeinsamen Gegenwart Gottes stattfindet und das geteilte Stille und Feierfrucht hervorbringen, die dem Einzelnen Halt gibt. Diese Ruhe ist kein Rückzug ins Private, sondern ein Raum, in dem die Erlösten miteinander Gott genießen und so gestärkt werden für den Weg, der vor ihnen liegt. 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für den Herrn in all euren Wohnsitzen. Die Vorstellung, dass Sabbatgemeinde mehr ist als individuelles Innehalten, lädt zu einer Haltung des gemeinsamen Vorgottseins ein. Ruhe und Freude entfalten sich, wenn die Leiblichkeit der Gemeinde ernst genommen wird und die Versammlung die Form bleibt, in der Nähe zu Gott erprobt und bewahrt wird. Ungesäuertes Brot, Christus als sündenfreie Lebensversorgung. Das Fest der ungesäuerten Brote führt die Gemeinde unmittelbar zum Charakter Christi als ohne Makel und als lebensspendende Gegenwart. In der Feier wird durch das Brot die tägliche Teilnahme an Christus symbolisiert. Beim Mahl des Herrn selbst heißt es: Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Die Bildsprache des Brotes weist auf ein fortwährendes Genießen hin, nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern die tägliche, wiederholte Aufnahme des Lebens, das Christus ist. Das 7 Tage lang gegessene ungesäuerte Brot steht dafür, dass wir Tag für Tag ein Leben ohne Sünde führen, indem wir Christus unser ganzes christliches Leben hindurch genießen. Diese Speisezeichen sind theologisch verbunden mit der Tatsache, dass Christus für uns ohne Sünde ist, wie es im Neuen Testament heißt: Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ungesäuerte Brot verlangt demnach nicht moralischen Druck, sondern eine fortdauernde Teilnahme an jenem Leben, das Christus als unsere Lebensversorgung hineinbringt. Geistliches Wachstum entsteht, wenn das alltägliche Dasein mehr von dieser Lebensversorgung getragen wird als von menschlichem Ringen. Die Einladung, Christus als tägliche Nahrung zu betrachten, trägt eine schonende Ermutigung: Das Christsein ist kein permanenter Kraftakt eigener Leistung, sondern das bewusste Verweilen in der empfangenen Lebensversorgung. In diesem Genuss darf die Gemeinde allmählich geformt werden, zu einem Leben, das von innen her wächst und die Macht der Sünde entkräftet. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn das ungesäuerte Brot Christus als unsere Lebensversorgung zeigt, eröffnet sich eine Sicht, die das tägliche Leben weniger als ein Feld persönlicher Leistung denn als Bühne der empfangenen Gegenwart versteht. Auf diese Weise kann das Alltägliche nach und nach von seinem Leben durchdrungen werden. Erstlingsfrüchte, Auferstehung, Opfer und Gemeinschaftsstellung. Das Fest der Erstlingsfrüchte richtet den Blick auf die Auferstehung Christi als Anfangswerk, aus dem das neue Leben der Gemeinde hervorgeht. Paulus fasst diese Hoffnung knapp zusammen: Jetzt aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. In dieser Aussage liegt die doppelte Bewegung, dass Christus Gott dargebracht und zugleich als das lebendige Vorbild und die lebendige Versorgung für alle, die mit ihm verbunden sind, gegeben ist. Das bedeutet, dass der auferstandene Christus lebendig, zart, sanftmütig, kraftvoll und ohne Makel Gott als Brandopfer dargebracht wird, ein Leben, das ganz und gar für Gott bestimmt ist. Dieses Leben umfasst nicht nur Christus selbst, sondern auch uns alle, die mit ihm auferweckt wurden. Die Erwähnung der Erstlingsfrüchte spricht nicht nur eine individuelle Rettung an, sondern markiert eine gemeinschaftliche Stellung vor Gott. In der Auferstehung sind wir mit Christus verbunden und in eine neue göttliche Ordnung hineingestellt. So ist bei jenem einschneidenden Ereignis auch ein Bild wahrnehmbar, das die Gemeinde als Leib Gottes betrifft, eine Identität, die nicht nur tröstet, sondern zur Hingabe für Gottes Freude formt. Selbst die kühne Schilderung der geöffneten Gräber nach Jesu Tod erinnert daran, dass die Auferstehung Auswirkungen auf die ganze Gemeinschaft hat. Diese Perspektive ermutigt zur Hoffnung und zur Treue. Die Auferstehung ist nicht nur ein historisches Faktum, sondern die Kraftquelle einer Gemeinschaft, die in der Gegenwart Gottes lebt und auf seine Vollendung hinblickt. Aus dieser Gewissheit erwächst die Fähigkeit, das Dasein als Gabe und Auftrag zugleich zu deuten, ein Dasein, das in der Auferstehung seine Begründung und seinen Zielpunkt hat. Jetzt aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Die Stellung als Gemeinschaft der Auferstandenen eröffnet eine lebenspraktische Innerlichkeit. Wer das gemeinsame, auferstehliche Dasein annimmt, erfährt seine Identität als Gabe und wird aus dem Wachsen in Hoffnung und Dienst geformt, eine Bestimmung, die Kraft und Ruhe zugleich schenkt. Herr, du hast durch die Feste gezeigt, dass unser Leben vor allem in der Gemeinschaft mit dir und untereinander Ruhe, Nahrung und Hoffnung findet. Hilf uns, täglich von Christus zu leben, die Freude deiner Gegenwart im Leib zu bewahren und in der Gewissheit seiner Auferstehung als dargebrachte Menschen vor dir zu stehen. Möge diese Wahrheit Trost und neue Kraft schenken. Amen.